Thema AI ist ja der Klassiker. Ich glaube, so gut wie jeder spricht darüber, ist natürlich bei uns auch nicht wegzudenken. Es gibt bei uns sogar eine Abteilung, die im Prinzip jetzt auch bei uns eine Digital Service, die das Thema AI Quality treibt und da auch im Prinzip die AI von Kunden qualitativ untersucht auch. Das sind Themen, die sind echt super spannend und interessant und das bewegt uns alle seit ChatGPT. Ich erzähle ja nichts Neues, ich glaube, das ist... Komplizierter wird es dann eher, ich würde gar nicht sagen im Webbrowser, also alle Applikationen, die im Browser laufen, die sind, glaube ich, auch noch relativ einfach zu handeln in Bezug auf Barrierefreiheit, was Leute mit Beeinträchtigungen angeht, die eine Sehschwäche haben oder gar nicht mehr sehen können. Schwierig oder herausfordernd wird es dann bei den Produkten, die auf speziellen Technologien basieren, die vielleicht auch schon...
Hallo liebe Freunde herausragender digitaler Nutzererlebnisse, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks, heute mit Marco von TÜV Süd. Und den TÜV kennt man eher von Plaketten auf Autos oder in Aufzügen, aber der TÜV ist größer als man denkt und digitaler als man denkt. Und Marco ist Head of UX Global E-Business und ist im Prinzip sowas wie eine Inhouse-Agentur für alle digitalen Needs innerhalb des TÜV Süd-Konzerns. Und wir reden vor allem darüber, wie man so ein Unternehmen wie TÜV in die Digitalisierung führt. Großes Kernthema, Lieblingsthema, Designsysteme, warum Designsysteme wichtig sind, wie AI Designsysteme und den Aufbau von Designsystemen unterstützen kann. Super spannende Folge, ganz wichtige Folge. Viel Spaß beim Zuhören, los geht's.
Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für Business Podcasts.
Hallo lieber Marco, schön, dass du heute dabei bist bei den Digital Product Talks. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch.
Wir freuen uns sehr auf das Gespräch, denn es dreht sich auch vor allem um deinen Arbeitgeber TÜV Süd. Man kennt ja den TÜV eher von Plaketten auf Autos oder in Aufzügen, aber jetzt haben wir schon im Vorgespräch gelernt, der TÜV Süd hat 26.000 Mitarbeitende und du, lieber Marco, bist Head of UX Global E-Business. Also es scheint, ein großer Teil von TÜV Süd scheint auch im digitalen Business unterwegs zu sein und schon erfolgreich digitalisiert worden zu sein. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was machst du als Head of UX Global E-Business bei TÜV Süd?
Ja, du hast es gerade schon erwähnt, die 26.000 Mitarbeiter ist, glaube ich, gar nicht so, hat nicht jeder so auf dem Schirm. Und du hast es genau richtig gesagt, der Klassiker ist immer die Plakette am Auto und der Aufkleber im Aufzug, wo ich dann sehe, wann die nächste Prüfung vom Aufzug ist. Wir machen ganz viel mehr, vielleicht auch nochmal so in Zahlen und Fakten gesagt. Also 2022 hatten wir 2,9 Milliarden Jahresumsatz und über 37% von dem Business läuft auch außerhalb von Deutschland. Also Deutschland ist klar, sind wir, glaube ich, ziemlich bekannt. Da kennt den Namen TÜV Süd jeder, aber wir machen auch ganz viel im Ausland. Und dementsprechend ist es bei mir so, ich bin seit 21 beim TÜV, 2021. Wir machen E-Business, Digitalisierung und ich bin in dem Zuge im E-Business-Bereich angesiedelt. 2017 wurde die Digital Service, TÜV Süd Digital Service GmbH ins Leben gerufen. Das ist im Prinzip die Division, in der ich auch sitze. Wir sind so ein digitaler Enabler, so ein bisschen, kann man sich fast ein bisschen vorstellen, wie so eine kleine Inhouse-Agentur für unsere Projektteams. Und mein Team bedient im Prinzip diese internen Projektteams in Bezug auf User Experience Consulting, Research und auch User Interface Design. Und das ist eigentlich so, dass das große Ganze und, glaube ich, auch das Interessante oder Wichtige auch für euch zu wissen, also wir haben nicht direkt mit externen Kunden zu tun, sondern unsere Kunden sind wirklich die internen Projektteams in unseren verschiedenen Divisionen, die uns im Prinzip dann kontaktieren können. Das heißt, wir haben auch verlängerte Werkbänke, was das Thema angeht, weil wir natürlich auch dann irgendwo ein bisschen outsourcen müssen und so ist im Prinzip das Ganze aufgestellt bei uns momentan.
Super. Also wie gesagt, ich hatte das auch überhaupt nicht auf dem Schirm, die Größe von TÜV Süd. Aber bevor wir da noch ein bisschen ins Detail gehen, was dich dort umtreibt und was ihr so auf der Roadmap habt, erzähl doch mal noch ein bisschen, wie es dazu kam, dass du in die digitale Welt eingestiegen bist und dann tatsächlich auch in so eine Führungsposition bei einem großen Konzern am Ende geraten bist.
Mhm. Ich habe einen ganz lustigen Werdegang irgendwie. Ich habe ganz klassisch am Anfang als Artdirektor im Printbereich gearbeitet. Ich glaube, viele von uns in dem Alter haben in ähnlichen Positionen, glaube ich, so angefangen. Dann kam irgendwann Webseiten, Flash, wenn es die Leute noch kennen, hat mich das Digitale mehr interessiert, habe mich dann so ein bisschen mehr in das Digitale reingefuchst, habe irgendwann mal keine Lust mehr auf die Werbebranche an sich gehabt, um Produkte zu verkaufen und Marketing zu machen, und habe mich dann mehr drauf fokussiert auf das Thema eher das dahinter, also wie kann ich eigentlich Leuten digitale Produkte einfacher gestalten, dass sie die auch wirklich, dass sie Lust haben, die zu benutzen. Das war dann eher so das Thema, was mich daran mehr interessiert hat. Ich habe da noch zwei Zwischenstopps gemacht, mit auch ein Startup zu gründen im Legal Tech Bereich, also wieder ein ganz anderes Thema mit Kollegen, die Rechtsanwälte sind, zusammen. War ziemlich lange selbstständig, bin dann, was auch viele immer hinterfragen, wieder von der Selbstständigkeit in ein Festangestelltenverhältnis gegangen. Erst auf IT-Consulting-Seite und am Ende jetzt beim TÜV, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich auf die andere Seite wechseln, auf die Konzernseite, um sozusagen näher am Produkt zu sein, als jetzt wie in einer Agentur oder im IT-Consulting, wo du oftmals eher nur eine bestimmte Phase eines Produktlebenszyklus mitbekommst und dann gar nicht mehr so richtig siehst, okay, wie entwickelt sich das Produkt denn weiter? Das war so der Hauptgrund für mich, dann wirklich so auf die Konzernebene zu wechseln.
Das sind immer, glaube ich, so die zwei Herzen, die auch in der Brust von vielen, im Digitalen zumindest, auch wir sind ja im Agenturbusiness unterwegs, und manche verlassen uns dann, weil sie sagen, ich möchte mal so ein Produkt auch über mehrere Jahre begleiten und wachsen sehen. Manche kommen dann zurück, weil sie sagen, na gut, das war mir dann doch ein bisschen zu einseitig sozusagen. Aber ja, ich glaube, so geht's vielen. Ich habe übrigens meine erste eigene Website auch noch in Flash gebaut, also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Die ist, soweit ich weiß, auch noch live, also können wir dann natürlich auch scheren.
Nein, die ist versteckt. Schauen wir gleich mal drauf. Ja.
Es gibt sie noch, aber sie ist versteckt. Die leitet direkt zu unserer Kobi-Website. Gut, aber zurück zu TÜV Süd. Wie eingangs schon gesagt, ihr seid ja eher traditionell bekannt für Dienstleistungen im Bereich Prüfung, Zertifizierung, Auditierung, Beratung. Wie integriert ihr denn die Digitalisierung, oder wie digitalisiert ihr auch diese Dienstleistungen, die ja eher aus dem traditionellen Background auch kommen?
Ja, das ist eine Sache, die gar nicht so einfach ist bei uns im Konzern. Ich kann auch, wie gesagt, eigentlich für einen ganzen Konzern nicht direkt sprechen, weil ich bin auch erst seit 21 da. Man entdeckt immer wieder neue Sachen, und es ist sehr projektteamabhängig, wie die Konstellation ist, auch in Sachen Methodik, Vorgehensweise, ob das ein Wasserfall ist oder ob das agil ist. Was man sagen kann, ist, dass wir haben eine diverse IT-Struktur, und es ist teilweise einfach auch herausfordernd, weil wir müssen verschiedene Plattformen bedienen, und dementsprechend ist es so, dass wir, sagen wir es so, die Leute beim TÜV Süd, dadurch, dass wir ein traditionelles Unternehmen sind, die sind alle hinterher, dass wir dieses Thema Sicherheit, Zertifizierung, das heißt, die Leute wollen wirklich diesen Mehrwert bieten, an Produkten zu arbeiten, die den Endkunden zugutekommen, sei es, dass Dinge geprüft werden, die dann wirklich sicher sind. Und dementsprechend ist so ein bisschen unsere Kultur auch, dass wir in der Hinsicht ein bisschen vorsichtig sind, dass wir Sachen doch öfter mal hinterfragen und nicht sofort rausschießen und was Neues ausprobieren. Und deswegen würde ich sagen, wir sind nicht die Vorreiter oder Pioniere in der digitalen Produktentwicklung, aber ich glaube, wir schwimmen da ganz gut in der Mitte mit.
Wenn man sich jetzt so ein bisschen zurückversetzt in meine Zeit, ich habe studiert, bin dann raus aus dem Studium, man kriegt ein paar Unternehmen auch mit in dem ganzen Bereich, denkt sich, boah, hier zu dem oder zu dem, man kennt die ganzen Projekte und Produkte. TÜV Süd hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Also was würdest du jetzt mir als Praktikant eigentlich sagen, so was ihr vorantreibt oder welche Themen ihr gerade bearbeitet, damit ich sage, hey, stimmt, das ist eigentlich mich richtig nice. Die machen ja wirklich nicht nur Plaketten, sondern da kann, das ist ja fast schon, weil in meinem Kopf ist es, ist richtig viel Potenzial, was Digitalisierung betrifft. Genau, was würdest du mir so als jungen, ambitionierten, aufstrebenden, digital affinen Typen vermitteln in unserem Erstgespräch?
Also ich würde dir mal ein paar Beispiele nennen, was wir für interessante Themen bearbeiten, gerade im Bereich Smart. Smart Lift ist zum Beispiel auch eine Sache. Das ist eine Kooperation auch mit Bosch zusammen, wo man im Prinzip Aufzüge auch nachträglich nachrüsten kann mit so einer kleinen Box. Die hat dann noch bestimmte Sensoren im Aufzug verbaut. Die messen zum Beispiel den Druck in der Kabine, die messen mit Kameras, wie die Türen des Aufzugs zugehen und können dann so ein bisschen Predictive Maintenance-mäßig im Prinzip schon vorhersagen, Achtung, da ist was an der Tür, das könnte sein, dass in den nächsten 2 Monaten was kaputt gehen könnte. Und dann kann man sowas einplanen, gerade in großen Bürogebäuden zum Beispiel. Also das sind dann wirklich so Themen, die hat man vielleicht jetzt bei uns gar nicht so auf dem Schirm. Oder also nicht bei uns, sondern bei den Leuten, die über den TÜV Süd denken, wie du es gerade sagst. Oder auch das Thema Dokumentenanalyse. Es gibt relativ viele Sachen, wo also wirklich riesen Dokumente überprüft werden müssen, die eingereicht werden müssen. Das steuern wir momentan auch durch gewisse künstliche Intelligenz, die da drüber läuft, wo man wirklich diesen manuellen Prozess einfach beschleunigen kann und natürlich auch fehlerunanfälliger ist. Das sind so Dinge, oder zum Beispiel auch, fand ich total spannend, auch in meinem Erstgespräch, wir machen so eine Facade Inspection, das ist in Singapur, wird das gerade auch getestet, dass wir mit Drohnen wirklich Gebäude abfliegen, um da mit hochauflösenden Kameras zu gucken, gibt es da irgendwo Risse in der Fassade, bevor dann überhaupt wirklich da ein Ingenieur sich runterseilt und guckt, ob das irgendwie wirklich relevant ist, um sowas zu reparieren.
Das ist ziemlich interessant, da habe ich letztens sogar, ich glaube, einen Artikel gelesen, da ging es auch um Bohrinseln oder so, wo die einfach rundherum fliegen, bevor da irgendjemand irgendwo sich in Gefahr begibt oder rumklettert, wird einfach eine Drohne herumgeschickt und die analysiert alle Daten. Also, und ich glaube, das ist nur ein Auszug von denen, wie du sagst, das hat man so gar nicht am Schirm, ja, aber irgendwo, für irgendwas müssen ja die 26.000 Leute arbeiten, deswegen wird es wahrscheinlich sehr, sehr viele Projekte in diese Richtung geben und unterschiedliche Industries etc. Und deswegen glaube ich, ist das so extrem spannend. Wie kann ich mir das vorstellen? Das muss ja dann doch, ich glaube, dein Team ist circa 5 bis 10 Leute groß. Auf 26.000 Leute, klar, das ist natürlich auch, unterscheidet sich das groß, aber werdet ihr diesem ganzen Ansturm da gerade irgendwie, könnt ihr da nachkommen von den digitalen Themen, die ihr bearbeiten müsst? Und wie priorisiert ihr vielleicht auch für euch, dass ihr sagt, naja, das ist uns jetzt wichtiger, das ist dem Konzern gerade wichtiger, das ist für uns in den nächsten 3 bis 5 Jahren wichtig, deswegen sollten wir uns darauf priorisieren. Ich stelle mir das sehr, sehr komplex vor, diese Aufgabenstellung, die Themen da alle zu organisieren.
Ja, es klingt, also mit den 26.000 Mitarbeitern, das klingt sehr viel, aber man muss natürlich auch bedenken, dass viele auch Leute sind, die einfach, sei es auch in den TÜV Süd Service Centern draußen sind und auch ganz viele Ingenieure, die natürlich unterwegs sind. Also wir bedienen natürlich nicht 26.000 Mitarbeitern mit 10.000 Teams, sondern es ist wirklich so, dass, also die Herausforderung dabei ist, dass teilweise die Projektteams noch nicht wissen, dass es uns intern als Instanz gibt. Man muss auch dazu sagen, wir sind eigentlich, oder mein Team ist ja eigentlich im E-Business-Bereich angesiedelt. Das heißt, wir haben uns ganz am Anfang eigentlich auf Stores und Portale konzentriert vom TÜV. Und es gibt natürlich so einen gewissen Flurfunk, wo Projektteams oder Leute aus dem Projekt mit anderen Leuten sprechen und sagen, du, das war ganz gut, irgendwie da mal das UX-Team mit einzubeziehen. Und somit sind wir jetzt auch immer mehr dabei, eigentlich viel interne Projekte zu machen, also interne Software, interne Systeme, die unsere Kollegen nutzen. Und da in Sachen Priorisierung ist es so, first come, first serve. Es sei denn, es ist strategisch wirklich so hoch angesetzt, dass dann einfach eine Vorgabe kommt, das ist ein ganz wichtiges Projekt, da muss der Fokus drauf gesetzt werden. Und klar, also mit den 5 Leuten können wir natürlich auch nicht alle Projekte bedienen. Deswegen sind wir so eine Art Consulting in-house. Und sobald es dann wirklich auch um die Umsetzung geht, dass mal auch dann Screen Designs gemacht werden müssen oder dass ein Konzept, was wir mit dem Kunden zusammen entwickelt haben, dann weiter ausgeweitet werden soll, dass sowas dann über die verlängerte Werkbank auch gemacht wird, weil das könnten wir alles gar nicht schaffen. Und ich habe euch natürlich auch nicht vergessen, dass so sind wir ja auch mal in Kontakt gekommen. Ich will immer noch gerne mit euch mal zusammenarbeiten und dementsprechend suche ich auch schon Projekte, wo ich wieder mit euch in Kontakt treten kann.
Wir helfen dir gerne, welche zu finden. auch dein Werdegang wurde, also du hast ja auch schon einiges hinter dir, einiges gesehen. Jetzt bist du zum TÜV Süd gekommen, diese Abteilung aufzubauen, mitzugestalten. Hat sich das nach einem, auf der einen Seite nach einem Abenteuer, aber auf der anderen Seite vielleicht auch nach einem Rückschritt angefühlt? Also wie weit war denn das Thema UX grundsätzlich bei TÜV Süd schon verbreitet und ist es fühlt es sich für dich gerade so an, als würdest du jetzt da jeden Tag, jede Woche wirklich auch schauen müssen, okay, die Leute haben uns nicht am Schirm, aber gleichzeitig muss man unterscheiden zwischen die Leute haben uns nicht am Schirm und die Leute verstehen aber, was UX ist und wie wichtig und was man da alles machen muss und so weiter. Wie fühlt sich das für dich gerade an?
Es fühlt sich sehr gut an, weil ich auch eingestellt wurde mit der Intention, dieses Thema wirklich auszubauen im Konzern. So eine gewisse grüne Wiese, die ja auf der einen Seite positiv ist, wo man sagt, okay, da freut man sich, wir können sehr viel entscheiden. Ich beziehe auch das Team sehr stark damit ein. Es ist keine Entscheidung von mir alleine, wie wir von der Vorgehensweise, auf was für Research, User-Research-Themen wir zum Beispiel auch Fokus setzen. Das ist eher ein demokratischer Prozess. Und mir macht es in der Hinsicht Spaß, weil ich habe sehr viel Freiheiten, was das Thema angeht. Auch mein direkter Chef lässt mir da sehr viel Freiheiten. Der ist auch ein großer Verfechter von dem Thema. Deswegen sitze ich wahrscheinlich auch hier bei uns beim TÜV mit drin. Es gab davor schon auch, ist was gemacht worden. Es ist sozusagen 2017, glaube ich, hat es angefangen, das so leicht aufzubauen. Und als ich 21 dazugekommen bin, ist es im Prinzip so, dass ich das Ganze sukzessive jetzt gesund weiter ausbauen möchte und soll. Und das fruchtet auch sehr gut. Und gerade das Thema Research haben wir wirklich geschafft, jetzt letztes Jahr eigentlich in allen den Projekten, in denen wir involviert waren, den User Research Part mit einzubauen. Und das ist für uns alle, weil wir das Thema sehr, sehr mögen, ein absoluter Gewinn, weil wir gesagt haben, es ist nicht nur das Konzeptionelle, sondern genau diese Vorarbeit auch davor, den Kunden oder den User zu verstehen.
Absolut, und genau da wollte ich eigentlich gerade einhaken, auf der einen Seite dich zu fragen, wie ihr jetzt wirklich dann auch prozessual rangeht, vor allem, weil ich eben gehört habe, dass eben Research eine große Gewichtung bei euch hat, also wie ihr da startet, und zum anderen, bezüglich einfach ein Kommentar, ja, also dass du natürlich sagst, es ist sehr wichtig, dass man sich mit den Nutzern auseinandersetzt. Das ist ganz klar. Das ist etwas, was wir alle seit, weiß nicht, im Studium gelernt haben, seit 15 Jahren ja eigentlich machen und dafür kämpfen. Gleichzeitig gerade jetzt ist ja die Zeit, wo auf den Euro dreimal geschaut wird und man vermeintlich halt gerne mal den Research und alles drumherum streicht. Ja, also das kriegen wir bei vielen Unternehmen auch mit. Oder wenn man im Gespräch ist, im Erstgespräch mit potenziellen Kunden, ist das erstmal eher Nebensache, eher schnell mal auf den Markt und dann können wir das ja quasi nachholen. Deswegen würde mich das, also genau, zwei Fragen. Erstens Prozess und zweitens das Thema Research, wie ihr das bei euch etabliert habt und wie das auch angenommen wird, diese ganze Phase, die erstmal sehr schwammig ist, wo man irgendwie nicht weiß, was da rauskommt und wie man diese Daten dann aufbereitet.
Mhm. Prozess, wir haben letztes Jahr haben wir es mal wirklich dann so gemacht, dass wir einen Intake-Prozess finalisiert haben. Das heißt also Anfragen, die bei uns jetzt per E-Mail oder per MS Teams reinkommen, dass wir den Leuten sagen, schaut mal bitte auf unser Formular, was ihr ausfüllen müsst. Da sind so ein paar Key Facts einfach drin, die ausgefüllt werden müssen. Unter anderem auch, was ist denn der Business Case? Was sind so die Pain Points der User, was sind so die Highlights für die User, wenn es schon bestehende Produkte sind, die verbessert werden sollen. Bei neuen Produkten kann man die Fragen natürlich nicht direkt beantworten, aber das hilft uns dann schon mal im ersten Schritt sozusagen, das zu klassifizieren und zu gucken, okay, um was geht's eigentlich, was will denn jetzt der Kunde, der interne Kunde bei uns, und dann gehen wir im Prinzip in so eine Art Discovery Call auch nochmal, wo wir dann im Endeffekt nochmal ein bisschen tiefer bohren und auch nachfragen, wie können wir denn unterstützen, was erwartest du denn von uns? Oftmals ist es so, ich glaube, das hast du auch vorhin schon mal gesagt, die Kunden wissen gar nicht ganz genau auch, was das Thema User Experience alles beinhaltet. Oftmals wird es ja fälschlicherweise mit dem Thema Design immer verbunden, also User Interface Design. Dementsprechend sind wir da auch ein bisschen aufklären und sagen, also aus unserer Sicht, Research macht immer Sinn. Das ist, wir beraten und empfehlen da immer. Klar, es gibt natürlich dann auch Kunden, die sagen, ja, nee, wir wissen schon genau, was wir wollen. Dann werden wir ein bisschen unangenehm, indem wir viele Fragen stellen, warum? Also warum muss das so gemacht werden? Warum wisst ihr das? Habt ihr dafür wirklich auch irgendwo, könnt ihr da was belegen, dass das wirklich so ist? Oder ist das nur aus eurem Gedanken heraus entstanden, dass ihr euch gedacht habt, ich kenne meine Kunden ja schon seit 15 Jahren, die brauchen jetzt unbedingt mal ein Kundenportal mit einem integrierten Messenger. Also solche Dinge, da können wir unangenehm werden, was aber uns einfach wirklich hilft, dieses Warum zu verstehen, um dann zu gucken, wie können wir denn wirklich helfen. Und es gibt die UX-Verfechter oder Leute, die wirklich einen Sinn dafür haben, ein Gefühl dafür haben und wissen, dass das wichtig ist. Es gibt aber auch ganz viele Leute bei uns, und das kann man ja keinem übel nehmen, die wissen das gar nicht, und für die ist es auch so ein nice to have, so eine Art Add-on. So, also wie du schon gesagt hattest, auch wir gehen jetzt mal live, dass wir einfach mal live sind, und dann können wir ja mal gucken, wie wir das Ganze noch irgendwie verbessern. Oder halt kurz bevor wir live gehen, gucken wir mal, was das UX-Team sagt, so nach dem Motto, setzt mal einen Check darunter, so ungefähr TÜV Süd UX approved, und dann können wir live gehen. So ist es natürlich auch nicht, und das ist der falsche Ansatz, und das ist aber super individuell projektabhängig, und dann können wir auch manchmal, müssen wir sagen, da können wir jetzt momentan nicht helfen oder unterstützen, die Zeit ist zu kurz, um da jetzt Feuer zu löschen. Dementsprechend, also das ist super unterschiedlich und aber auch teilweise wirklich ein Kampf. Aber ich kenne das ja aus dem IT-Consulting, überall Geld dafür zu bekommen, Budget dafür da zu haben, ist immer nicht einfach. Und was mein Plan mittel-langfristig ist einfach für unsere digitale Produktentwicklung beim TÜV Süd dieses Thema User Experience wirklich in der, ich nenne es DNA, zu verankern, wo man sagt, das ist ein fester Bestandteil unserer digitalen Produktentwicklung.
Ich meine, am Ende des Tages ist es ja wahnsinnig paradox. TÜV Süd ist am Ende des macht nichts anderes als die ganze Zeit Research. Ja, wenn ich eine Drohne irgendwo um ein Gebäude schicke, ist das einfach quantitative Analyse betreiben und Daten erheben, um irgendwie dann zu verstehen, ja, warum sind jetzt hier 5 Risse entstanden in den letzten 2 Monaten? Und dann bohrt man genauso tiefer und kommt dann drauf, ja, weil da irgendwie gepusht wurde und was auch immer. Das heißt, das ist eigentlich, und das ist für mich immer so interessant, im normalen Leben verstehen die Leute, dass es quasi das braucht, um dann darauf irgendwie valide Entscheidungen zu treffen. Ich muss auch vorher irgendwie eine Bodenbohrung machen, um zu verstehen, ob ich da ein 600 Meter Hochhaus hinbauen kann. Das heißt, ich muss erst Daten erheben und dann kann ich ein Produkt bauen. Und das Gleiche ist im Digitalen genauso. Ich muss diese Daten erheben, um dann ein gutes Produkt bauen zu können. Aber diese Abstrahierung oder Abstraktion von den Leuten, das ins Digitale zu transferieren, ist immer noch nicht so leicht. Ja? Hast du, und das ist ja dann das eine, okay, jetzt hast du dann vielleicht Leute, die haben das verstanden, es gibt immer noch Skeptiker. Jetzt kommst du dann natürlich zu dem wichtigen Punkt, okay, denen zeigen wir es trotzdem, wir machen diesen Prozess und zeigen dann am Ende, dass wir ein Produkt rausgebracht haben oder eine Verbesserung oder ein Feature, was den Leuten oder unseren Nutzern oder intern dann tatsächlich das Leben leichter gemacht hat, irgendwie Dinge verbessert hat. Gab es diese Momente auch schon, oder kannst du da ein, zwei sagen, wo du sagst, okay, das war mal das Problem, dann sind wir so rangegangen, dann kam das raus und das hat es ja zum einiges besser gemacht und schweißt ja dann auch die ganze Community nochmal zusammen, dass man sagt, hey, das ist eigentlich ein guter Prozess gewesen. Es hat was gebracht, so, ja.
Ja, ich glaube, das kennt ihr auch einfach im Alltag. Kunde sagt ja meistens, ich weiß schon, was meine Nutzer wollen oder meine Kunden wollen. Ich kenne die ja ganz gut. Es gab ein Projekt auch mit der Anfrage, dass wir im Endeffekt eine Art Portal konzipieren sollen mit dem Kunden zusammen für den Endkunden, was diverse Services vom TÜV Süd vereint in einem Kundenportal für eine gewisse Zielgruppe, wo wir am Anfang gesagt haben, lasst uns doch mal ganz am Anfang beginnen und mit den Kunden wirklich Interviews führen, um zu fragen, was braucht ihr in eurem täglichen Alltag in der Kommunikation auch mit dem TÜV Süd zusammen, um dann sozusagen in das Konzeptionelle überzugehen. Und da war dann natürlich vom Kunden halt auch die Aussage jetzt, wir wissen schon, was die wollen. Hier sind unsere Fachanforderungen, lasst uns das mal so machen. Dann haben wir gesagt, okay, dann setzen wir das mal auf diesen Hypothesen und auch natürlich aus dem Fachbereich ist ja nicht alles hypothetisch, aber setzen das mal so um, wie die Anforderungen sind und lasst uns das mal in einer Fokusgruppe verproben, wo wir im Prinzip dann wirklich 10 reale Kunden nehmen und mit denen mal genau diese Screens, die wir da konzipiert haben und in den Prototypen gebaut haben, mal mit denen drüber zu gehen. Und da hat sich dann herausgestellt, dass die meisten Features, die wir da gezeigt haben, total irrelevant waren für die Kunden. Und das mag auf der einen Seite vielleicht für den Auftraggeber jetzt negativ erscheinen, weil man da vielleicht das Produkt am Kunden vorbei konzipiert hat. Aber für uns, das habe ich auch dem Kunden gesagt, das ist eigentlich eine positive Sache, weil damit zeigen wir einerseits, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann verstehen wir die besser, dann können wir von Anfang an gleich die Sachen individuell auf den Kunden zuschneiden. Und das ist ja nichts Schlimmes. Also wenn ich das verprobe und sage, guckt mal, passt das irgendwo und es passt nicht, dann habe ich ja genau auch die Argumente und weiß genau, okay, wie kann ich es denn jetzt so hinbauen, dass es eigentlich passt. Und das ist, das sind dann für uns so, ja, so Lighthouse-Projekte, wo man am Anfang das vielleicht unterschätzt hat, dann trotzdem in so einen Research-Part gegangen ist und da so viel Informationen auch rausgezogen hat, wo man einfach dann merkt, okay, es macht wirklich Sinn. Es macht einfach Sinn, diese Zeit zu investieren. Und da haben wir ein bisschen mehr Vorteile beim TÜV Süd auf Konzernebene natürlich, was auch Budgets angeht, anstatt jetzt, sag ich, bei kleinen oder mittelständischen Firmen, die da auf jeden Cent gucken müssen und dann das meiste natürlich irgendwie für die Entwicklung investiert wird. Deswegen sind das halt so Themen, wo wir einfach auch sagen, okay, genau diese Projekte, Lighthouse-Projekte, wo wir dann am Ende auch wirklich diesen Mehrwert zeigen können, das ist für uns im UX-Team ganz wichtig. Da schreiben wir dann auch extensive Case-Studies, die wir so auswerten, dass man das wirklich im Ganzen nochmal auch beschreibt, was da gemacht wurde, um das im Prinzip auch, um uns intern dann auch weiter zu vermarkten. Und das ist dann über unseren internen SharePoint, wo wir unsere Seite haben, wo wir die Case Studies sammeln und anhand dessen dann halt auch zeigen können, was wir gemacht haben und was das für einen Impact hat.
Ja, ich absolut, ja, ich unterschreibe das auf alle Fälle und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, wo man mit den Ansprechpartnern, Auftraggebern auch sprechen muss, weil ich oft genug schon die Situation hatte, wo es hieß, ja, wir haben jetzt 3-4 Monate ja Strategie gemacht, wir müssen jetzt loslegen, wir können jetzt nicht nochmal quasi gefühlt mit Research einen Schritt zurückgehen. Und deswegen glaube ich, ist es da deine Aufgabe wahrscheinlich auch bei euch zu schauen, okay, wie kann ich möglichst schnell dafür sorgen, dass die Leute uns im Schirm haben? Wie kann ich den Leuten klar machen, dass sie möglichst früh dann auch mit uns sprechen, dass wir uns da direkt involvieren können? Also definitiv, ja.
Ja, und es sind ja oftmals auch nicht so extrem aufwendige Sachen. Also gerade die qualitative Seite für uns ist, also Interviews ist für uns eigentlich immer der schnelle Prozess, gerade bei den internen Kunden, also Interviews führen, ist recht schnell gemacht. Da sind die Leute auch offen dafür. Da haben wir einen kompletten Prozess auch angelegt, auch in Sachen Datensicherheit und dementsprechend. Es ist ja oftmals gar nicht so teuer und aufwendig, wie alle denken.
Eben, und der Return on Invest, der ja dann auch auf Management-Ebene oftmals ein wichtiger KPI ist, ist ja enorm, weil allein die Überlegung, wenn ich nachher mit dem fertigen Produkt rausfinde, dass meine Nutzer einen Großteil der Features gar nicht benötigen, das dann umzubauen, ist ja ungleich höher der Aufwand, als wenn ich jetzt am Anfang einen Prototyp baue und in 2-3 Iterationen da eben echte User drüber laufen lasse und dann ein Produkt launche, von dem ich dann weiß, das ist auch so gebaut, wie dass es den Nutzer nachher einen Mehrwert bietet. Ja? Da gibt es, glaube ich, da gibt es einige schöne Studien und Kurven, die dann irgendwann in Richtung unendlich gehen, dass wenn du keinen User Research am Anfang machst, wenn du es erst, je später du testest, umso teurer wird es. Ganz einfach, ne?
Ja, da ja, stimme ich voll und ganz zu.
Okay, also du bist ja, also du läufst ja mit der UX-Flagge durchs Unternehmen. Hast du auch im Vorgespräch gesagt, du bist so etwas wie der Ambassador auch für das Thema UX, UX/UI. Machst viel Education und Lobbyarbeit. Und das ist ja noch nicht in allen Unternehmen, vor allem ist, sag ich mal, im deutschsprachigen Raum angekommen, wie wichtig User-Tests sind, wie wichtig User-Experience-Design ist. Was sind denn so deine größten Learnings und vielleicht auch Tipps für die anderen, die in dem Bereich arbeiten da draußen? Wie bekomme ich das Thema User Experience und dessen Wichtigkeit im Unternehmen kommuniziert und auch etabliert? Weil wir wissen es, aber ganz viele da draußen wissen es noch nicht. Wir glauben aber, sie müssen es unbedingt wissen, weil es ist ja nicht nur Dinge schön und nutzbar machen, sondern es hat ja auch einen positiven wirtschaftlichen Impact am Ende.
Ja, Riesenherausforderung natürlich auch bei uns. Also je größer, glaube ich, das Unternehmen oder der Konzern und je weniger Verständnis dafür da ist, umso schwieriger wird es. Aber es gibt einfach Dinge, die ich gelernt habe, die super funktionieren, ist einfach Networking. Das heißt, einfach wirklich Sichtweite generieren, irgendwie immer versuchen, einen Platz mit am Tisch zu bekommen, sich auch mal einfach in Meetings mit einzuladen, wo man vermeintlich vielleicht erst gar nicht geplant war, man kriegt davon mit und sagt, macht das nicht Sinn, dass da das Thema UX auch mit drin ist. Das ist zum einen und zum anderen, versucht mal, wenn möglich, so, wir nennen das UX Champions im Unternehmen zu identifizieren, sprich Leute, die vielleicht auch in einer gewissen Position sind, was entscheiden zu können, um mit denen gemeinsam das Thema User Experience auch voranzutreiben. Das heißt, dass man mit denen drüber spricht, können wir uns nicht mehr in Projekte involvieren, können wir uns nicht mal beispielsweise vielleicht auch auf ein kleines Pilotprojekt mit draufsetzen. Wir haben das auch schon gemacht, dass wir einfach gesagt haben, wir dadurch, dass wir ja auch im Konzern im Prinzip auch Geld kosten, das heißt, unsere Dienstleistung kostet dann die internen Projektteams auch Geld, haben wir auch gesagt, wir arbeiten unentgeltlich und machen das sozusagen mal als Kennenlernphase, um zu zeigen, wie wir arbeiten, wie wir euch da helfen können. Also das, finde ich, ist eine sehr wichtige Sache, einfach zu gucken, wo gibt's denn schon so Ansatzpunkte im Konzern in Sachen Leute, Projekte, wo ich mich mit draufsetzen kann. Wir haben auch ein UX-Playbook, das habt ihr ja auch, das habe ich auch schon mir mal angeschaut. Unser Playbook, was wir letztes Jahr aufgesetzt haben, Anfang letzten Jahres, zielt ein bisschen mehr darauf ab. Wir haben sogenannte Mechanisms erstellt. Das sind im Prinzip Dinge, die wir nutzen, also Mechanismen, die wir nutzen, die wir dann auch immer vierteljährlich tracken, hat das funktioniert oder nicht funktioniert. Als Beispiel zum Beispiel, dass wir sogenannte Office Hours ins Leben gerufen haben. Das heißt, wir haben einmal in der Woche am Freitag von 11 Uhr bis 12 Uhr haben wir im Prinzip eine Art offene Sprechstunde einberufen, wo sich jeder per MS Teams einwählen kann und eine Frage zum Thema UX stellen kann und wir einfach in der lockeren Runde versuchen, die Frage zu beantworten. Und wenn da etwas noch tiefer geht, dass wir dann sagen, okay, wir nehmen das mal im One-on-One mit raus und können uns mal unterhalten, über eine Kooperation sprechen. Solche Dinge zum Beispiel, also Sachen, die man proaktiv macht. Ich mache zum Beispiel auch wie so eine Art Roadshow, dass ich ganz gerne auch in den Projektteams halt Themen vorstelle, die auch interessieren. Das heißt, man spricht da mal mit dem Projektleiter und sagt, was interessiert euch oder was ist denn so ein Thema, was euch aus dem UX-Bereich unbedingt interessiert und bereite dann da eine kleine Präsentation vor und spreche dann einfach da vor und unterhalte mich mit den Leuten. Also es ist, glaube ich, viel Kommunikation gefordert und auf der anderen Seite, gerade bei uns jetzt natürlich viele Ingenieure, viele Analytiker, Zahlen. Also alles, was ihr an Zahlen sammeln könnt, was ihr aufbereiten könnt in Art Managementfolien, wo wirklich dieser Return on Invest oder dieses Ganze, was hat das für einen Impact auf die Zahlen, wenn man das auch noch mit reinbringt, dann ist man da auf einem ganz guten Weg.
Das merken wir auch gerade, das Thema Return on Invest bei dem Thema Designsysteme. Da kommen wir ja gleich auch nochmal dazu. Das ist ja auch eins deiner Steckenpferde. Einfach Effizienzerhöhung in der Gestaltung und im Shipping sozusagen von digitalen Produkten und Services natürlich mit einem Designsystem. Erhöht es massiv die Effizienz im Gestaltungsprozess. Aber bevor wir dahin kommen, ich meine, ich glaube, ein Weg, die Wichtigkeit von UX und UI-Design im Unternehmen auch zu zeigen, ist natürlich über gute digitale Produkte und Services, wo dann vielleicht tatsächlich noch ein Report hinten dran hängt, guck mal, das war der Impact auf unsere Profitabilität oder das ist der ROI. Unsere Kundenberater brauchen jetzt 20% weniger Zeit pro Kunde, weil wir eben ein gutes Beratertool gebaut haben, wo der entsprechende Workflow große Zeitersparnis bringt. Das gibt es ja in unterschiedlichen Bereichen. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Beispiele nennen? Eins hattest du ja schon genannt, wo eben dann auch gute UX dann den Unterschied gemacht hat und auch die Augen geöffnet hat bei den entsprechenden Stakeholdern.
Gutes Beispiel für das Thema ist, wir haben letztes Jahr wirklich Ingenieure draußen beim Kunden mitbegleitet mit zwei UX-Kollegen. Das heißt, wir sind wirklich mit den Leuten rausgefahren, haben geguckt, wie nutzen die Software vor Ort beim Kunden, haben danach auch dann qualitative Interviews geführt. Und da haben wir, das war wirklich extensive Research-Part, insgesamt 60 Tage hat das Ganze eingenommen mit der ganzen Auswertung, weil gerade diese qualitativen Daten zu erheben ist das eine, sie auszuwerten war dann eine ganz andere Dimension. Und am Ende wirklich dann mit Findings und Learnings rauszugehen, wo es schon einige Sachen gab, die der Kunde selber schon auch wusste und auch angesprochen hat, man aber dann wirklich mal schwarz auf weiß das auch kommunizieren konnte in Form von der Studie und dem Report, wo wir gesagt haben, das ist wirklich, das sind Sachen, die müssen geändert werden, weil wir die hier erhoben haben in der Studie und das hat dann wirklich den Impact gebracht, dass wir in der Richtung mehr auf das nutzerzentrierte Entwickeln gegangen sind und wirklich dann mit dem Entwicklungsteam in den Sprints uns wirklich darauf konzentriert haben, was sind die Major Pain Points, auch die Low-Hanging Fruits, die wir hier ändern können, die wir hier verbessern können. Und das hat den Impact gehabt, dass einfach die Ingenieure, die draußen vor Ort mit dem Produkt unterwegs sind, dass die besser damit arbeiten können. Das Produkt ist momentan immer noch in der Entwicklung. Das heißt, ich weiß gar nicht, dieses Jahr wird es released. Und wir erhoffen uns natürlich davon, dass die Leute einfach einen besseren Arbeitsalltag haben, weil wir ihnen die Arbeit erleichtern.
Können wir hier auch direkt über das Thema Barrierefreiheit kurz sprechen, wenn wir schon in dem ganzen Produktentwicklungsprozess draußen bei den Ingenieuren irgendwie beobachten, wie die damit umgehen? Genau, mich würde interessieren, welchen Stellenwert Barrierefreiheit für euch aktuell hat, auf welche Sachen ihr vielleicht gestoßen seid, wo ihr sagt, okay, da müssen wir auf alle Fälle irgendwie nachbessern. Das hatten wir davor nie so wirklich am Schirm. Genau, wie ihr einfach sicherstellt, dass diese Themen Barrierefreiheit, Inklusion Teil des Prozesses ist.
Es hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Also auch, wie gerade wir bei uns im UX-Team auch, wir haben einen Style-Guide, den wir maintainen, der im Prinzip auch auf Google Material aufgebaut ist. Wir gucken, dass wir bei den Komponenten schon eine gewisse Barrierefreiheit auch garantieren können. Und jetzt natürlich auch mit dem Accessibility Act der EU sind wir natürlich alle irgendwo auch aktiv gefordert, das Thema noch weiter zu treiben. Wir haben eine interne Taskforce dafür, weil das bei uns auch eine Herausforderung ist in der Hülle und Fülle an digitalen Produkten, die wir im Einsatz haben, sowohl für Kunden als auch für unsere internen Mitarbeiter. Das heißt, da kümmern wir uns stark drum und wir haben festgestellt, ich meine, klar, also was das Thema Komponentendesign angeht, ich glaube, das kennt jeder, es gibt irgendwo ab und zu mal halt so ein paar Kleinigkeiten, wo vielleicht Kontraste nicht ganz eingehalten werden. Das sind dann auch die Low-Hanging Fruits, die man relativ schnell beheben kann. Komplizierter wird es dann eher, ich würde gar nicht sagen im Webbrowser, die also alle Applikationen, die im Browser laufen, die sind, glaube ich, auch noch relativ einfach zu handeln in Bezug auf Barrierefreiheit, was Leute mit Beeinträchtigungen angeht, die eine Sehschwäche haben oder gar nicht mehr sehen können, schwierig oder herausfordernd wird es dann bei den Produkten, die auf speziellen Technologien basieren, die vielleicht auch schon ein bisschen veraltet sind oder die gar nicht die großen Möglichkeiten bieten, so stark in das Thema einzugreifen, dass ich wirklich mit einem Screenreader auf eine Fachapplikation zum Beispiel zugreifen kann. Und ich habe da im Unternehmen auch mal einen Vortrag gehalten, weil es auch viele ja nicht auf dem Schirm haben, aber ich glaube, es sind über 70% der Leute, die sind nicht von Geburt an, haben die eine Beeinträchtigung, sondern durch einen Unfall zum Beispiel, kann es sein, dass man da beeinträchtigt wird. Und es ist gerade bei internen Mitarbeitern, bei Kollegen, wenn man da Fachexperten hat, die jahrelang Know-how aufgebaut haben, die dann auf einmal durch einen Unfall eventuell sogar das Unternehmen verlassen müssen, weil sie eine Software nicht mehr bedienen können, die nicht barrierefrei ist, dann verliert man dadurch nicht nur einen guten Mitarbeiter, sondern dieses ganze Know-how von der Person. Und das sind so Themen, die auch nicht viele auf dem Schirm haben. Und ich glaube, damit kann man auch nochmal so ein gewisse, die Leute damit auch nochmal bekommen, indem man halt auch solche Dinge aufzeigt und sagt, es geht jetzt nicht nur darum, dass man etwas barrierefrei macht für Leute, die in einem Rollstuhl sitzen oder die nicht richtig sehen können. Das hat so viele Facetten und deswegen ist es für uns ein wichtiges Thema.
Zum Thema Barrierefreiheit, wir sagen immer, im Prinzip ist es ja auch schon Common Sense mit bei vielen Menschen, mit denen wir sprechen, wenn wir Produkte und Services barrierefrei gestalten, machen wir sie am Ende ja auch besser für alle Nutzenden, ja, weil gerade was du sagst, temporäre Eingeschränktheit, eingeschränkt durch einen Unfall, die Mutter, die vielleicht oder der Vater mit einem Kind im Arm, temporär nur einen Arm, ich bin verletzt, zeitweise Einschränkung der Sicht, warum auch immer. Also am Ende kann Barrierefreiheit ja auch etwas sein, was tatsächlich für Innovation sorgt und die Produkte für alle Nutzenden besser macht. Deswegen hier meine etwas verlängerte Brücke zum Thema Innovation und Zukunft. Welche Trends im Bereich Digitalisierung, Design, Softwareentwicklung beobachtest du denn auch im Rahmen deiner Tätigkeit bei TÜV Süd besonders aufmerksam? Gibt es da Technologien, Methoden, die du besonders im Fokus hast?
Das Thema AI ist ja der Klassiker. Ich glaube, so gut wie jeder spricht darüber, ist natürlich bei uns auch nicht wegzudenken. Es gibt bei uns sogar eine Abteilung, die im Prinzip jetzt auch bei uns eine Digital Service, die das Thema AI Quality treibt und da auch im Prinzip die AI von Kunden qualitativ untersucht auch. Das sind Themen, die sind echt super spannend und interessant und das bewegt uns alle. Seit ChatGPT, ich erzähle ja nichts Neues, ich glaube, das ist der Klassiker auch. Also es ist nicht mehr wegzudenken. Ich finde es super spannend, ich finde es total toll, sowas als assistives System zu nutzen, um mir einen Vorteil zu verschaffen, den ich teilweise menschlich gar nicht habe. Ich sehe das ganz stark im Research-Bereich jetzt auch, also gerade auch bei uns, wir haben echt viel zum Beispiel User-Interview-Fragen über AI generieren lassen. Also wenn man die Prompts richtig setzt und diesen Kontext der AI gibt, dann kommen da echt gute Fragen raus und von den 10 Fragen sind 7 Fragen top, 3 Fragen sind okay, die ändert man ein bisschen und das ist ein Game-Changer in der Hinsicht, finde ich wirklich einfach assistierend und auch gerade die Auswertung bei uns in dem Bereich, gerade qualitative Research, da dann die Auswertung zu machen, diese gewissen Muster zu erkennen, Patterns zu entdecken, die ein Mensch eventuell vielleicht gar nicht entdeckt hätte und darauf hinzuweisen und einem wirklich da die Arbeit zu erleichtern, das finde ich das ist halt für mich die Innovation schlechthin. Also damals das iPhone war für mich eine Innovation, weil es hat uns komplett verändert, wie wir mit digitalen Produkten, tragbaren Geräten umgehen, wie wir auf einmal keine Hardware-Knöpfe mehr hatten, sondern auf irgendeinem Touchscreen rumgetippt haben. Das war für mich die absolute Innovation, das hat uns alle verändert und ich glaube, das Thema AI ist ähnlich groß, wenn nicht sogar auch noch größer und wir sind halt da einfach gerade ganz am Anfang und ich habe da total Lust drauf, meine Kollegen auch. Und wir sind total gespannt, wo die Reise da noch hinführt. Also auch das Thema Hyperpersonalisierung ist bei uns auch, wo wir sagen, es gibt reaktive User Interfaces, die sich wirklich dynamisch an die Gewohnheiten von uns Nutzern anpassen. Das finde ich total spannend. Da kriege ich auch gleich so ein bisschen Gänsehaut, wenn man drüber redet, weil wenn man dann
wirklich denkt, okay. Das ist mein Lieblingsthema.
Das System reagiert wirklich auch proaktiv auf mich und lernt halt, wie und wann ich Sachen benutze und schlägt mir das vor. Ich meine, das ist ja auch schon bei meinem Handy, beim iPhone ja auch schon irgendwo, dass wenn ich um eine bestimmte Uhrzeit an einem bestimmten Ort irgendwie die letzten aufgerufenen Apps aufrufe, dann kriege ich halt angezeigt, hier Münchner MVV-App starten oder andere Dinge. Also da freue ich mich richtig drauf und ich habe da auch keine Angst, dass wir da wegrationalisiert werden, sondern dass wir wirklich eher das unterstützend einsetzen.
Ja, und es wird unser Leben erstmal auch wesentlich entspannter machen, uns auch hoffentlich sehr viel Zeit und Nerven sparen. Und diese Energie können wir vielleicht dann in Dinge investieren, die unsere Welt wiederum ein bisschen besser machen. Oder auch mal wieder mit unseren Mitmenschen interagieren, statt mit digitalen Touchpoints.
Ich meine, das Schöne an AI, beziehungsweise jetzt auch an diesem Momentum, das das Thema bekommen hat, ist ja die ganzen verschiedenen Use Cases und Projekte und Visionen, wo das alles hingehen kann. Und dieses Spannungsfeld zwischen, keine Ahnung, Nvidia, die ihre humanoiden Bots vorstellen und wie sie das alles aufbauen wollen in Zukunft. Also diese Inspiration, die man eigentlich nehmen kann und sagen kann, man könnte sich eigentlich vorstellen, TÜV Süd macht eine schöne Kollabo mit Nvidia, um irgendwie dann in Zukunft die ganzen Autos werden irgendwie von irgendwelchen Bots quasi zertifiziert. Also diese Idee oder Vision und gleichzeitig aber auch viele AI-Sachen oder Plugins oder Tools, die man einfach jetzt wirklich heute, gestern schon benutzen kann, um in den Prozess zu implementieren, wie du es gesagt hast, wie bei Research irgendwie künstliche Fokusgruppe einfach zu fragen zu einem gewissen Feature, das natürlich davor gefüttert wurde mit allen möglichen Informationen zu einem Produkt und wo ich einfach in einer Sekunde Output bekomme, der mir fast nichts gekostet hat und mir so viel Zeit erspart und mir einfach auch wieder nur eine Inspiration, vielleicht diesen einen Gedanken gibt, an den ich erstmal nicht gedacht hätte, dann ist das schon ein Win gewesen. Und das sehen wir zum Beispiel auch gerade bei dem ganzen Thema Designsystem. Wir haben verschiedene Plugins, wo auch ging es um auch Accessibility im Prinzip zu mit einem Plugin direkt wird dir live während dem Designen wird dir ausgespuckt, okay, wo würde der Nutzer oder die Nutzerinnen, wo würden die gerade hinschauen? Eher in den rechten oberen Bereich zu einem Side-Menü oder eher auf die Headline und das wird dir alles schon live ausgespuckt. Also diese komplette Heatmap ist einfach live, während neben dem Designen. Das ist einfach eine wahnsinnig neue und unglaubliche Experience. Macht es ein bisschen komplexer. Gleichzeitig bist du einfach viel schneller und kannst viel früher die Weichen stellen für die Themen. Und ich meine generell das ganze Thema Designsystem, gefühlt der Höhepunkt für diesen Call heute, weil es dein Lieblingsthema ist. Aber das ist das Schöne, dass man nicht nur eben, ja, das wird irgendwann kommen und was wird das sein, sondern nee, es ist jetzt schon da, man kann es jetzt schon nutzen und sollte damit arbeiten, um einfach in diesen Flow reinzukommen, wie man AI nutzen kann und wie es einem selbst eben das Leben leichter machen kann.
Ja, du sprichst es gerade an, wir haben das letztes Jahr auch getestet mit der AI und sozusagen Screens auch über eine AI überprüfen zu lassen. Wir sind da mit Neurons in Kontakt gewesen, die stellen auch so ein Figma-Plugin her und die haben eine wahnsinnig große Datenbank mit 20.000 Leuten, denen sie wirklich eine Brille aufgesetzt haben, Sensoren und Eye-Tracking gemacht haben und denen dann wirklich Dinge gezeigt haben und diese ganze AI mit diesen Informationen gefüttert haben. Das war für uns total spannend und wir haben gesagt, wow, das ist total super, weil wir können ja, ohne überhaupt Research zu betreiben, schon mal mit den Daten unsere Screens untersuchen lassen. Als wir dann eine Testversion bekommen haben und uns auch mit Neurons unterhalten haben, haben wir dann halt festgestellt, okay, der Riesennachteil an der Sache ist, dass es nicht interaktiv ist. Es geht mit statischen Screens. Du kannst zwar auch ein Video hochladen, wie gescrollt wird, aber das ist dann einfach auch nur simuliert, weil du willst ja eigentlich den Nutzer in der Live-Umgebung sehen, wie schnell scrollt jemand, wo bleibt jemand stehen. Deswegen haben wir einfach festgestellt, für uns momentan ist dieses Plugin oder diese Technologie noch nicht so weit, dass wir sie produktiv einsetzen würden. Sind aber auch so verblieben, dass, wenn das mal funktioniert, dass die auch live über Webseiten drüber gehen können, dass wir dann auch da wieder uns mal connecten und zusammenarbeiten. Das ist ein super interessantes Thema und ich würde es begrüßen, wenn Neurons das schnell umsetzt und wir mit denen da nochmal wieder ins Gespräch kommen könnten. Aber Thema Designsystem, ja. Da gibt es auch eine Vielzahl an Dingen, die einem helfen. Grundsätzlich Designsystem, mein Lieblingsthema, wie ihr schon erwähnt habt, ja. Genau aus dem Grunde einfach, weil wir so viel unterschiedliche Applikationen am Laufen haben, weil wir diverse externe Dienstleister, Entwickler am Laufen haben, die Produkte entwickeln, die, wenn wir sie alle nebeneinander legen, irgendwo immer ein bisschen anders aussehen. Klar, das ist natürlich auch dem vielleicht ein bisschen geschuldet, dass es gewisse Vorgaben noch nicht gibt, wie Interfaces zu gestalten sind und auszusehen haben. Wir haben einen Style Guide für unsere Stores und Portale in der Version, wo du Komponenten auf Komponentenebene beschrieben hast, wie die Komponenten entwickelt werden müssen, wie die aussehen müssen. Aber dieses Ganzheitliche, von dem ich so überzeugt bin und auch mein Team, wirklich ein Designsystem anzubieten, was eine über den Konzern hinweg ganzheitlich Interfaces auch harmonisiert, dass wir wirklich schauen, dass wir plattformübergreifend gucken, dass alles ineinander spielt. Gerade diese Wiederverwendbarkeit von Komponenten ist halt wahnsinnig wichtig, weil oftmals wir es auch teilweise erleben, dass auch Dienstleister mal wirklich from scratch wieder mal einen Button bauen, wo wir dann auch sagen, ja, idealerweise haben wir eine Component Library, die wir zur Verfügung stellen in den Major Frontend Frameworks und die kriegen die Entwickler und können sich die ziehen und damit arbeiten. Und das ist momentan auch so ein Ding, was mich oder uns im Team auch stark beschäftigt, das bei uns voranzutreiben. Das Verständnis dafür ist da. Wir sind gerade in der Planungsphase, da haben wir letztes Jahr angefangen. Gerade auch lassen wir uns da extern beraten von Token Studio. Das ist im Prinzip das Plugin für Design-Tokens. Da sind wir total happy, weil wir da auch einen Consultant direkt von Token Studio, also auch jemand, der proaktiv an dem Plugin mitentwickelt. Mit dem haben wir unsere wöchentlichen Check-ups, wo wir uns unterhalten. Wir haben mit dem einen Workshop am Anfang gemacht, um wirklich dieses System so professionell und so sinnvoll wie möglich aufzusetzen, mit der Hilfe von Leuten, die in anderen großen Firmen sowas mehrmals schon gemacht haben. Und das hilft uns wahnsinnig viel, in dem Punkt jetzt einfach daran weiterzuarbeiten, aber diese Foundation schon mal geschaffen zu haben, wo wir sagen, okay, wir wissen, wo wir hinwollen und wir haben das in ein paar Phasen aufgeteilt.
Es ist ja, also die Frage, die sich mir stellt, also wir wissen, Designsystem macht Sinn, ja, macht alles effizienter, schneller, kohärenter nachher auch in der Custom Experience. Alle Touchpoints fühlen sich ähnlich gleich an und nicht nach drei unterschiedlichen Departments oder Unternehmen. Was sind denn deine drei Top-Argumente? Ich denke jetzt an unsere Mitstreiter da draußen, ja, die das ihrem Management schmackhaft machen müssen, warum wir jetzt ein Designsystem brauchen. Ist ja auch erstmal wieder ein Investment und ein Change. Was sind so die Top-Argumente, die du dann aus der Hüfte schießt gegenüber dem Management? Warum braucht es ein Designsystem heutzutage?
Wiederverwendbarkeit, ganz klar. Also das ist einfach reusable Components auch zu schaffen, bedeutet einfach Zeitersparnis, Entwicklungsarbeit ist weniger, Time to Market ist viel schneller. Das sind einfach Themen, die sind so einfach greifbar und die sind auch so einfach zu vermitteln. Und ich glaube, die wenigsten würden sagen, für mich ist sowas total absoluter Quatsch. Wir brauchen sowas nicht. Wir machen so weiter wie bisher. Dementsprechend dieser Zeitfaktor ist für mich wahnsinnig wichtig. Und auch gerade, wenn es darum geht, dass auch viele Externe in der Suppe mitkochen, dass man auch diese externen Dienstleister versorgen kann mit einem gewissen Setup, mit dem sie beginnen können und wo sie einfach nicht auch irgendwo immer wieder neu anfangen müssen. Und es hat so einen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Das ist natürlich dann auch die gesamte Quality. Das hat so einen Rattenschwanz, der natürlich da dran hängt, der so eine, was die Quality Assurance angeht. Also dann erstellt ein externer Dienstleister oder entwickelt eine Software. Man guckt sich das an und stellt dann fest, ja, aber das ist jetzt nicht so ganz konform mit unseren Vorgaben. Da muss da wieder was geändert werden. Also ich finde wenig Argumente gegen ein Designsystem, sage ich mal so, in unserer Branche. Klar, das ist vielleicht bei anderen Firmen braucht man das nicht, aber ich glaube, die Großzahl der Firmen, die auch, also auch nur ein Produkt haben, ist das the next step.
Und jetzt nochmal, um einen Schritt vielleicht raus zu zoomen. Ich meine, ihr habt dieses globale E-Business Department als Inhouse-Agentur sozusagen für einen Bedarf im Bereich UX innerhalb des Konzerns. Das ist ja schon mal sehr fortschrittlich, würde ich sagen, für den deutschsprachigen Raum. Wenn jetzt jemand sagen möchte, ich möchte mir ein Beispiel nehmen an TÜV Süd, wie die sich digitalisiert haben, auf welche Reise die sich begeben haben. Was wären da nochmal vielleicht nochmal rausgezoomt im größeren Kontext Ratschläge, die du unseren Mitstreitern an die Hand geben würdest?
Gib mir mal noch ein bisschen Kontext, auf was du genau hinaus willst.
Wir sagen immer, die Entwicklung von digitalen Produkten und Services kann auch so ein bisschen eine Bottom-up-Digitalisierung anfachen, ja, also alles Prozesse, Methoden, Denkweisen, die Art und Weise, welche Talente du heiren musst, welche Kultur und Organisationsdesign du denen bieten musst, das kann ja auch ein Blueprint sein für ein ganzes Unternehmen, wie ich mich jetzt in dieses digitale Zeitalter bewege, gerade Unternehmen, die schon eine lange Historie haben und sehr traditionell unterwegs waren in der Vergangenheit. Und das ist eine Art und Weise, wie man es machen kann, ja. Schau, dass du dir ein Department aufbaust, das vielleicht auch als Schnellboot digitale Produkte und Services baut, vielleicht gar nicht so eng an der Kernorganisation und alle Learnings, die du dann dort sammelst, kannst du dann auf die Kernorganisation anwenden und dann so Schritt für Schritt im Prinzip digitales Produkt für digitales Produkt oder Service oder Department für Department den ganzen Konzern ins digitale Zeitalter befördern. Gibt es da so, vielleicht gibt es noch andere Learnings, die du auch, du kommst ja auch aus, du bist ja auch vom Analogen ins Digitale übergetreten irgendwann in deiner Vergangenheit und hast auch schon einiges miterlebt. Was wären da so Learnings aus deiner Sicht? Was braucht es denn, um erfolgreich zu digitalisieren?
Das Bottom-up, was du ansprichst oder was du angesprochen hast, ist auch eine Sache, klar. Also ich sehe das total, dass man wirklich da anfangen sollte und dann zeigen muss oder kann, was man da erschaffen hat. Ich bin allerdings auch ein Verfechter davon, dass gewisse Sachen top-down passieren müssen, weil dann einfach eine Ansage von oben kommen muss, wo alle mitschwimmen müssen. Ich sehe da so, gerade das Thema Agilität zum Beispiel ist ja das habe ich im IT-Consulting auch sehr oft feststellen dürfen. Viele Firmen schreiben sich auf die Fahne, sie sind agil, weil vielleicht mal irgendwo in der Management-Ebene gesagt wurde, wir müssen jetzt agil sein, also seid ihr jetzt alle agil. Wir setzen da mal einen Scrum Master rein, der macht ein paar schöne Dailies mit euch und dann läuft die Maschine. Das ist dann top-down, aber es wird halt nicht gelebt. Also es ist halt einfach eine Sache, die gelebt werden muss und die irgendwo wachsen muss. Und das ist, glaube ich, wirklich die größte Herausforderung. Und ich glaube, da gibt es auch kein direktes Rezept, wo man sagt, ich koche das immer so danach und dann funktioniert das immer so. Das ist wirklich, man muss halt Dinge ausprobieren. Man fällt dann auch auf die Nase vielleicht. Und um das ganze Thema zu treiben, ist es, ja, muss man einen gewissen, ich würde es nicht sagen Kampf eingehen, sondern man muss einfach sich positionieren und immer wieder daran erinnern, wie wichtig sowas ist und immer wieder auch Zahlen hervorbringen können, die das Ganze belegen und untermalen, einfach um diese Wichtigkeit zu haben. Jetzt bin ich so ein bisschen in UX mit rein oder mehr zu stark über UX gegangen.
Ja, das ist ja unser Kernthema. Das passt ja. Also wir sind genau der Meinung, über User Experience Design, User Interface Design, die Gestaltung von digitalen Produkten, das kann so, wenn das an allen Ecken und Enden aufpoppt im Unternehmen oder das auch als digitales Spielfeld oder Testfeld benutzt wird, dann kann das durchaus quasi dann auch ins ganze Unternehmen streuen mit den Findings, die dort gemacht werden oder Best Practices auch.
Jetzt lassen wir mal die alltäglichen Challenges hinter uns und gehen davon aus, es ist wahnsinnig geil etabliert worden, jeder ist on fire zu dem ganzen Thema. Wo geht denn die Reise für dich, Marco, und für den TÜV Süd hin in dem ganzen UX- und Digitalisierungsthema? Wo siehst du dich da in ein paar Jahren, wo siehst du das Unternehmen? Welche werden da humanoide Bots rumrennen oder genau, vielleicht kannst du ein paar Gedanken scheren.
Das wäre lustig, glaube ich, wenn bei uns humanoide Bots in der Kantine zum Beispiel rumrennen würden. Kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Das ist vielleicht noch ein bisschen längere Reise, aber ich sehe das Ganze wirklich so, dass für mich ist es ein Thema, ich will das Thema immer weiter treiben. Ich will wirklich dieses Thema User Experience in der DNA beim TÜV Süd verankern, was die Produktentwicklung angeht, nicht nur die digitale Produktentwicklung, sondern wirklich Produktentwicklung, Produktoptimierung, dass man eigentlich immer einen Platz an der Tafelrunde irgendwie hat, wo es über Projekte gesprochen werden und das also nicht mehr hinterfragt wird, sondern einfach wirklich zum Daily Business dazugehört. Das ist für mich dafür, dass ich kämpfe und für das ich einstehe, was ich einfach sehe und gerne hätte bei uns im TÜV Süd.
Wo hätte ich denn eigentlich die Chance, dass ich so deine, eure Roadmap, eure Initiativen zu dem ganzen Thema Digitalisierung irgendwie mitverfolgen kann? Welche Kanäle oder welche Anlaufstelle gäbe es denn hier?
Also du wirst nicht direkt unsere UX Roadmap auf der Webseite finden. die ist auch eher intern gehalten. Aber ich sag mal, wo es für einen Konzern an sich hingeht, ist die Public-Webseite zum Beispiel ist ein Anlaufpunkt. LinkedIn ist sehr, sehr stark, auch wenn ihr mal den LinkedIn-Kanal abonniert. Da seht ihr auch schon, dass die Anzeigen oder die Campaigns auf LinkedIn im neuen Design stattfinden, dass dann moderner, lockerer daherkommt. Aber wir sind, also was interne Projekte angeht, da lassen wir uns nicht so gerne in die Karten schauen und alles, was sozusagen von der Presseabteilung freigegeben ist, das ist auf den üblichen Kanälen auch verfügbar.
Am Ende, wenn man jetzt ein Unternehmen ist und sich das gerade anhört, diesen Podcast, dann kann man natürlich dem Marco Schäfer immer wahrscheinlich auf LinkedIn eine Nachricht schreiben.
Das könnt ihr
immer
machen,
genau. Ob man sich mal auf einen Kaffee treffen kann.
Ja, da freue ich mich drüber.
Worauf ich mich auch freue, ist zu hören, das sind so zwei Fragen, die wir immer am Ende des Podcasts stellen. Das würde mich immer gerne interessieren und Felix auch immer brennend. Genau, was mich und den Felix immer sehr interessiert, sind so die letzten zwei Fragen immer am Ende des Podcasts. Und da schwenken wir jetzt mal weg von dem tatsächlichen Thema TÜV Süd, sondern eigentlich zu vielleicht einem privaten Einblick in dein alltägliches Leben. Welche Apps oder digitalen Produkte sind da nicht wegzudenken für dich? Ja, wenn du dir jetzt vor deinem inneren Auge dein Homescreen vorstellst oder jeden Tag Webplattformen, Web-Apps, mit denen du interagierst. Genau, welche haben eine richtig gute Experience? Welche zaubern dir da täglich ein Lächeln ins Gesicht?
Die wichtigste Frage am Schluss. Ne? Ich weiß nicht, lest ihr T3N, das Magazin?
Ja.
Da ist ja auch immer irgendwie, ist doch immer so ein Gastbeitrag, wo man dann sieht, was jemand in seiner Tasche am Flughafen dabei hat. Das ist für mich eine der interessantesten Rubriken, weil ich es irgendwie immer spannend finde, was haben die Leute für Gadgets dabei? Bei mir ist es auf App-Ebene oder im digitalen Bereich ist ganz wichtig Bring, die Einkaufsliste. Mit meiner Frau ist, glaube ich, unabdingbar. Das ist, glaube ich, hochfrequentiertesten von uns beiden, wo wir Dinge einfach eintragen, die gekauft werden müssen. Das finde ich, Prinzip ist super simpel, ne? Aber es ist einfach ein Alltagshelfer.
Kam auch schon öfter, also es wurde schon öfter erwähnt.
Okay. Diese App. Sehr gute Werbung auch für Bring. Ja. Dann, ich bin auch Early Adopter einer Apple Watch und seit der Funktion mit dem kontaktlosen Bezahlen über die Uhr ist es für mich mein Daily Life Saver, Changer, whatever. Das ist wirklich das Hauptfeature an meiner Apple Watch, ist das Bezahlen. Also es ist Wahnsinn, dass es so toll funktioniert. Und last but not least, da ich fröhlicher Tesla-Fahrer bin, auch meine Tesla-App auf dem Handy, weil die einerseits total toll gestaltet ist. Also die Experience ist schön von der App und ich natürlich auch immer wieder irgendwie reingucke. Sei es, ich will gucken, wie ist die Temperatur im Auto, ich will die Batterie vorheizen, ich will den Ladevorgang. Also das ist mein Daily Business eigentlich. Diese App ist bei mir in den Top 3 mit drin.
Was auch hierfür danke, sind alles Apps, die schon da sind. Was ist vielleicht noch so ein letzter Satz von dir? Was wünschst du dir für unsere digitale Zukunft? Welche Themen sollten da in den Vordergrund gelangen? Ein letztes Wort zum heutigen Podcast von dir, Marco.
Für mich sollte unsere digitale Zukunft sicher, inklusiv und nachhaltig sein. Ich weiß, das ist so ein bisschen High-Level gesprochen. Ich kann es aber auch gar nicht konkretisieren, weil ich auch gar nicht genau weiß, was uns erwartet, weil man doch immer wieder überrascht wird, was Zukunft und auch im digitalen Bereich so mit sich bringt. Und wie ich es auch schon erwähnt habe im Podcast, ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie das Thema AI noch weiter getrieben wird, und ich bin mir sicher, dass das wird enorm Speed aufnehmen, und dementsprechend ist das für mich die Aussage, die Kernaussage für mich: sicher, inklusiv, nachhaltig.
Ich glaube, das unterschreiben wir beide sofort. Marco, tausend Dank, dass du heute dabei warst, hat uns große Freude gemacht. Wir gehen jetzt Mittagessen und bezahlen mit unserer Apple Watch, und danke, dass du da warst.
Danke für das nette Gespräch mit euch. Freue mich auf viele weitere Gespräche.